Wir bereisen Sri Lanka mit unserem eigenen Tuk-Tuk. In der letzten Folge haben wir uns aus Colombo rausgekämpft und sind ins Landesinnere gefahren. Jetzt haben wir aber genug von alten Ruinen, Tempeln und anstrengenden Aufstiegen und haben uns auf den Weg an die Ostküste gemacht. Was uns dort wohl erwartet? Wir sind auf dem Weg nach Trincomalee, der drittgrößten Stadt Sri Lankas. Dieser Weg hat uns vorhin das erste Mal so richtig durch die Wildnis geführt. Gefühlt zumindest. Und weil das hier immer eine Elefantensichtung bedeuten kann, hat Efi mit ganzer Kraft versucht, das Buschwerk am Straßenrand niederzustarren. Leider ergebnislos. Anscheinend war das aber so anstrengend, dass sie jetzt auf der Rückbank ganz gemütlich vor sich hindöst. Allen Schlaglöchern, Bodenwellen und Hubkonzerten zum Trotz.
Das stimmt, ich kann tatsächlich einfach überall einschlafen. Und nach ein paar, jedenfalls für mich, erholsamen Stunden kommen wir auch gut an und wir können sogar das Meer von unserem Hotel aus sehen. Leider bemerken wir schnell, dass der Strand bei unserem Abschnitt sehr, sehr dreckig ist und man kann sich dort eigentlich gar nicht aufhalten. Außerdem sind wir Off-Season hier, das heißt, es ist generell weniger touristisch und die sind einfach nicht darauf vorbereitet, dass jetzt so Touris wie wir hier rumlaufen und bewirtet werden wollen.
Was ja auch so ein bisschen Vorteile haben kann. Wir hoffen nämlich hier auf das unverfälschte Sri Lanka. Deswegen fahren wir auch direkt wieder los, nachdem wir kurz am Strand geguckt haben, wie es aussieht, um die Stadt zu erkunden. Wie viele Städte in Sri Lanka hat auch Trinco ein altes Fort, also eine Befestigungsanlage direkt am Meer. Die sind in der Regel in der Kolonialzeit entstanden. Und da wollen wir jetzt hin.
Auf dem Weg fahren wir durch richtig enge Straßen und Gassen, die links und rechts gesäumt sind von ganz vielen Geschäften. Irgendwann kommen wir dann an und als wir dann durch die Mauern fahren, sehen wir, dass wir plötzlich mitten durch ein Militärgrundstück fahren. Eine enge, super steile Straße nach oben. Dann sind wir auch schon angekommen und wir können die ganze Stadt überblicken. Und als wir parken, werden wir direkt von einer Rehfamilie begrüßt.
Die Rehe sind nämlich aus gutem Grund hier. Das sehen wir schnell und es sind auch nicht die einzigen, die uns hier begrüßen. Denn an der Klippe dieser Landzunge, auf der dieses Fort gebaut wurde, steht ein ziemlich imposanter Hindu-Tempel direkt an der Steilküste. Und zu diesem Tempel gehört eine riesige Statue von dem Gott Shiva. Und diese Statue hat auf den Fingern so ein tanzendes Reh. Und das sieht alles ziemlich cool aus hier oben. Super bunt und eingehüllt in den Geruch der Räucherstäbchen genießen wir hier oben diesen Ausblick auf das Meer und die Stadt und die Bucht und sehen auch, wie langsam im Hintergrund, hinter der Stadt, ein Unwetter aufzieht.
Und bevor wir hier oben nass werden, entscheiden wir uns dazu, schnell wieder zurück in die Stadt zu fahren und was zum Essen zu kaufen. Wir kommen zwar trocken in einem kleinen Restaurant an, aber wir merken jetzt, der Regen geht los.
Inzwischen ist es auch dunkel geworden. Das verheißt für die Rückfahrt zu unserem Hotel nichts Gutes. Denn das Tuk-Tuk hat an den Seiten zwar so aufrollbare Planen, die jetzt gegen den Regen uns schützen, aber dadurch ist natürlich mein Sichtfeld am Steuer sehr eingeschränkt und ich merke erst jetzt, wie sehr ich mich quasi beim Fahren auf mein peripheres Sichtfeld verlasse. Und jetzt, wo ich das nicht mehr habe, fühle ich mich ziemlich unsicher plötzlich. Nach ein paar kurzen Startschwierigkeiten fahren wir dann doch los und die Fahrt ist wirklich die stressigste Fahrt, die wir bisher hatten und auch die wir je haben werden. Denn jeder Tropfen auf der Scheibe fängt jetzt das Licht der Fahrzeuge ein, wenn es überhaupt welche gibt. Denn viele Motorräder und auch Tuk-Tuks fahren hier einfach ohne Licht, was die Sache auch nochmal schwieriger macht. Gleichzeitig ist aber die Straße selbst kaum beleuchtet. Ich stehe unter höchster Spannung und bin wahrscheinlich so konzentriert, wie ich in meinem ganzen Leben noch nie war.
Und auch für mich ist das Ganze relativ stressig, denn ich sitze ja hinten drin im Tuk-Tuk. Und rund um mich herum sind die Planen. Das Einzige, was ich quasi sehen kann, ist Pauls Rücken. Ich spüre, wie sich das Tuk-Tuk bewegt und ich höre den Verkehr, aber ich kann weder eingreifen, noch kann ich wirklich was sehen.
Wir kommen aber zum Glück sicher an und tatsächlich auch ohne weitere Schrammen. Sind dafür zwar schweißgebadet, aber immerhin, wir haben es heil geschafft.
Am nächsten Tag erkunden wir die holprigen Straßen in der Gegend und wollen an den Strand fahren. Dort merken wir schnell, dass es stimmt, was wir gelesen haben, denn der Osten ist wirklich nicht gut entwickelt, nicht wie der Rest des Landes, nämlich kaum touristisch. Der Grund? Vor nicht einmal 15 Jahren hat hier noch der Bürgerkrieg getobt.
Auch hier nochmal eine kurze Exkursion dazu. denn das ist einfach ein wichtiger Teil der Geschichte dieser Insel. Die Situation war so. Die Insel wird mehrheitlich bewohnt von den buddhistischen Singhalesen. Die nächstgrößere Bevölkerungsgruppe sind die hinduistischen Tamilen. Seit hunderten Jahren schon leben diese Gruppen eigentlich meist friedlich zusammen. Doch nachdem Sri Lanka 1948 die Unabhängigkeit von Großbritannien erhielt, erfuhren die Tamilen im Laufe der nächsten Jahre immer stärkere Unterdrückung. 1983 entluden sich die Spannungen in einem Anschlag der Tamilen, der als Beginn des Bürgerkriegs gilt. Die Separatisten kämpften für einen souveränen Staat auf der Insel. Der Krieg dauerte dann bis 2009 an und endete im militärischen Sieg der sri lankischen Armee. Schätzungen gehen von insgesamt bis zu 100.000 Todesopfern aus.
Die Tamilen lebten und leben noch immer, größtenteils im Norden und im Osten der Insel, und das sehen wir auch schon auf der Durchfahrt. Statt buddhistischer Stupas sehen wir immer mehr hinduistische Schreine am Straßenrand, die ganz bunt und interessant aussehen. Daher fanden in diesen Gegenden auch die meisten Gefechte statt. Zwar sehen wir keine Einschusslöcher in den Häuserwänden mehr, aber im Zustand der Infrastruktur kann man die Spuren des Krieges noch erahnen.
Frisch gestärkt haben wir uns nach dem Mittagessen am Strand dann wieder auf den Weg gemacht. Was gestern Abend nur ein kleines Startproblem war, vielleicht erinnert ihr euch, entpuppt sich jetzt allerdings als ein etwas größeres Problem. Denn wir wollen gerade aus der Nebenstraße auf die Hauptstraße abbiegen, da würge ich mal wieder ab. Nichts Neues. Aber das Tuk-Tuk möchte nicht weiter. Es springt einfach nicht an. Warum? Keine Ahnung.
Bevor wir uns aber groß Sorgen machen können, was wir jetzt machen sollen, hält auch schon nach ein paar Sekunden neben uns ein Tuk-Tuk, kurz danach ein Auto. Beide Fahrer eilen uns sofort zur Hilfe, reden nicht großartig mit uns, sondern machen sich einfach mal dran, das Tuk-Tuk irgendwie auseinanderzunehmen und zu gucken und zu probieren, was das Tuk-Tuk zum Laufen bringt. Und die beiden diskutieren miteinander, was wir natürlich nicht verstehen können. Wir bleiben erstmal sitzen und am Ende kriegen wir mit, es liegt wohl an der Batterie.
Tuk-Tuks, muss man wissen, sind ziemlich robuste Gefährte. Die halten eigentlich ewig. Ein Grund dafür ist, dass man eigentlich leicht an alle Teile drankommt, um dann dran rumzufrickeln und sie einfach wieder zu reparieren. So lassen sich Pannen eigentlich schnell beheben. Hoffentlich auch bei uns. Unser Teilzeitmechaniker klappt inzwischen geschwind den Fahrersitz hoch, denn da sitzt die Batterie. Die sollte eigentlich noch genug Spannung haben, weil die noch ziemlich neu ist. Also wischt er einmal das Öl von den Kontakten, aber immer noch tut sich nichts. Jetzt gibt es eigentlich nur noch eine Sache, die sich beheben ließe, ohne einen Abschlepper zu rufen. Die Zündkerze.
Und tatsächlich, wir stecken unsere Reservekerze ein und das Tuk-Tuk springt an, als wäre überhaupt nichts gewesen. Wir bedanken uns danach natürlich bei unseren beiden Helfern in der Not, die so schnell davonbrausen, wie sie aufgetaucht sind. Hätten wir mal vorher gewusst, was das Problem ist, dann wäre es eine Sache von 30 Sekunden gewesen, das zu beheben. Aber so haben wir gemerkt, wie hilfsbereit und nett die Leute hier sind. Wenn wirklich was Ernstes gewesen wäre, hätten die uns safe auch auf ihren Schultern zum nächsten Mechaniker getragen. So investiert waren die in die Sache.
Nach dieser kurzen, aber intensiven Unterbrechung sind wir auch schon wieder auf der Straße. Ein paar Tage später kaufen wir für ein paar Cent dann noch eine neue Reservezündkerze und dann sind wir fürs nächste Mal auf jeden Fall gerüstet.
Inzwischen sind wir fix und fertig. Es ist nämlich unfassbar heiß hier. Wir fahren nur noch kurz zum Abendessen und bereiten uns dann auf die nächste Etappe für morgen vor. Die Ostküste runter nach Batticaloa. Und erinnert ihr euch an die Exkursion zum Bürgerkrieg und den erwähnten Rückstand der Infrastruktur? Wir bekommen nämlich heute Morgen sehr schnell mit, wie dieser langsam aufgeholt wird.
Denn wir sind natürlich wieder früh unterwegs und kaum sind wir aus der Stadt raus, fahren wir von einer Baustelle in die nächsten. Und nach welchem Prinzip der Straßenbau hier funktioniert, wird uns absolut nicht klar. Denn mal fahren wir auf einer Sandpiste, dann auf 100 Metern niegelnagelneuer Straße und dann wieder auf Schotter. Mal ist nur eine Spur geteert und die andere führt durch den Dreck und überall sind LKW.
Und die gehen uns ordentlich auf den Sack. Denn LKWs und Busse, haben wir schnell gemerkt, sind das Schlimmste, was einem hier auf der Straße passieren kann. Das sind richtige Mördermaschinen, die rasen an einem vorbei und geben auf niemanden Acht.
Hier müssen wir vielleicht einen kleinen Einschub machen. Wir haben inzwischen herausgefunden, dass auf den Straßen Sri Lankas so eine gewisse Art Nahrungskette herrscht. Und mit dem Tuk-Tuk stehen wir da ganz weit unten. Denn mit unserem Tuk-Tuk sind wir weder schnell, noch wendig, noch groß und schwer. Mit anderen Worten, in einem Unfall sind wir in der Regel die Gearschten.
Nach den Tuk-Tuks kommen die Autos, die hier teilweise sehr klein sind und auch sehr kurz. Aber immerhin sind sie schneller und robuster als wir unterwegs. Die Autos wiederum werden gefressen von Kleintransportern und kleinen LKWs. Ganz oben an der Nahrungskette stehen die voll ausgewachsenen Busse und LKWs.
Was die da oben hinbringt, in quasi jedem Unfall mit einem anderen Fahrzeug kann denen eigentlich nichts passieren. Und genau nach diesem Motto fahren sie leider auch. Spuren bedeuten für sie nichts, mit ihren ohrenbetäubenden Hupen machen sie einfach auf sich aufmerksam und dann ziehen sie in den Gegenverkehr. Zumindest solange da kein anderer Bus oder LKW kommt.
Regelmäßig bangen wir in unserem kleinen gebrechlichen Tuk-Tuk um unser Leben. Motorräder und Scooter sind übrigens etwas außen vor in der Nahrungskette, weil sie zum einen ziemlich fix und wendig sind und zum anderen sehr klein. So können sie eigentlich in allen Situationen einfach ausweichen oder Lücken nutzen und kommen schnell voran und müssen eigentlich von niemandem beachtet werden.
Die Strecke ist heute auf jeden Fall erstmal sehr strapaziös. Aber immerhin, nach der Hälfte ungefähr werden die Straßen wieder ein bisschen besser und wir können uns erst jetzt so richtig auf die Landschaft konzentrieren. Es ist hier sauheiß und entsprechend savannenartig ist es auch. Wir sehen eigentlich kaum Bäume, es ist super trocken, staubig und eigentlich höchstens mit ein paar Büschen bewachsen.
Und was uns in dieser Gegend auch auffällt, die Menschen reagieren viel mehr auf uns im Tuk-Tuk. Sie winken und hupen und fahren extra neben uns her und rufen uns zu. Man merkt, sie freuen sich einfach irgendwie uns zu sehen und das hebt auch unsere Stimmung wieder. Und nachdem ich noch ein kleines Nickerchen im Tuk-Tuk gemacht habe, kommen wir auch schon in Batticaloa an. Und hier steht uns eine besondere Herausforderung bevor.
Nachdem wir noch kurz ein Unwetter in unserem Tuk-Tuk trocken abgewartet haben, müssen wir unser Gefährt schmieren lassen. Das empfiehlt die Leihfirma. Was genau da gemacht wird, wissen wir auch noch nicht. Aber immerhin haben wir das Tuk-Tuk von einer Familie ausgeliehen und kümmern uns deswegen natürlich auch drum, dass die das wieder fahrtüchtig zurückbekommen. Also machen wir uns am nächsten Morgen auf die Suche nach einer Werkstatt und werden auch schnell fündig. Jetzt wird es allerdings erst richtig spannend. Können wir überhaupt vermitteln, was wir wollen?
Und schon beim Betreten der Werkstatt ernten wir auf jeden Fall erstmal viele belustigte Blicke und die meisten hören einfach auf zu arbeiten und gucken erstmal, was wir da machen und warum wir da sind.
Come on. Hi. We need to grease the tuk-tuk. Yeah. The tire and remove grease. Pilla. Be club grease வெச்சு போடு. மூணு டயர் இன்கிரீஸ் அடிச்சிடுங்களா?
Okay. All right. Thank you.
Nach ein paar kurzen Beratungen sind sich die Mechaniker darüber einig, was jetzt zu tun ist. Sofort schwirren zwei von ihnen ums Tuk-Tuk. Einer hebt unser Gefährt auf zwei Räder, ohne Hilfsmittel wohlgemerkt, und der andere schiebt eine Stütze darunter. Mit ein paar Handgriffen pumpen und schmieren die beiden eine rote Paste in die Radlager aller drei Reifen.
Und zack, fertig. Unser Tuk-Tuk,
inzwischen übrigens getauft auf den Namen Tuki,
hat eine kleine Spa-Einheit genossen. Wir bedanken uns bei den Mechanikern und fahren unter belustigten Blicken wieder hinaus auf die Straße und in unsere Unterkunft. Denn nicht nur das Innenleben von Tuki brauchte mal etwas Pflege, auch die Karosserie ist inzwischen ganz schön staubig. Also organisieren wir uns einen Eimer und machen uns an das Lifting.
Und während wir so vor uns hinschrubben, kommt plötzlich ein anderer Hotelgast vorbei mit Baby auf dem Arm und fragt uns, ob wir nicht gestern zufällig von Trincomalee aus hier nach Batticaloa runtergefahren sind. Und es stellt sich heraus, er ist an uns vorbeigefahren. Wie genau, wissen wir nicht, aber es scheint so, als würden wir auf jeden Fall bleibenden Eindruck hinterlassen.
Nach ein paar entspannten und heißen Tagen in Batticaloa an der Lagune machen wir uns endlich auf den Weg. Unsere letzte Station an der Ostküste, noch weiter südlich, das berüchtigte Arugam Bay. Das soll nämlich einer der besten Surfspots in ganz Asien sein und wir haben schon auf unserer Reise sehr viel davon gehört. Weil Surfen aber nicht so unser Ding ist, freuen wir uns erstmal auf ein paar coole Cafés, Shops und Vibes. Zwischen uns und Arugam Bay liegen aber erstmal 150 Kilometer Fahrt.
Und wir bauen uns heute einen kleinen Umweg ein, weil wir nicht einfach wieder die Küste runterfahren wollen. Das ist bestimmt einfach wieder karg und heiß. Deswegen fahren wir, sobald wir aus Batticaloa raus sind, ein wenig ins Landesinnere. Auf unserer Route liegt außerdem ein kleiner Nationalpark und wir hoffen hier wieder insgeheim nicht nur auf die schönere Landschaft, sondern auch auf irgendwelche coolen Tiere.
Kaum biegen wir aber in das etwas weniger befahrene Hinterland ab, müssen wir einen außerplanmäßigen Stopp einlegen.
Kurzer Kontexteinschub. Schon die ganze Zeit fahren wir immer mal wieder durch Militär-Checkpoints. Warum genau die existieren, wissen wir nicht, aber zu der Zeit unserer Tour durften Locals wegen der Pandemie nicht zwischen Provinzen reisen. Vielleicht also aus diesem Grund. Jedenfalls stehen da immer ein paar Soldaten mit fetten Maschinengewehren und ein paar Polizisten und kontrollieren ab und zu einen LKW oder so. Bisher hatten wir da nie Probleme. Heute ist das aber anders.
Denn als wir mal wieder durch einen Checkpoint fahren, winkt uns der Polizist raus. Von Tuk-Tuk Rental haben wir schon erklärt bekommen, dass das in der Regel eigentlich nicht schlimm ist und es gibt auch eigentlich kaum noch Fälle, wo der Polizist vielleicht geschmiert werden möchte.
Und falls doch, soll man einfach für das Schmiergeld nach einer Quittung fragen und der Dienstnummer des Polizisten, um dann eine Beschwerde einzureichen?
Meistens wollen die Polizisten aber wahrscheinlich einfach nur Hallo sagen. Aber wir werden sehen, was jetzt kommt.
Wir halten erstmal an, ich stelle den Motor ab und wir sind direkt umringt von einem Polizisten und zwei Soldaten mit Kalaschnikow-Gewehren. Etwas nervös krame ich direkt meinen Führerschein raus. Ich habe auch von Tuk-Tuk Rental einen speziellen Three-Wheeler-Führerschein bekommen. Auf den wirft der Polizist aber nur einen ganz flüchtigen Blick. Vielmehr ist er daran interessiert, wo wir herkommen und ob wir verheiratet sind.
Ja, und das sind wir spontan natürlich.
Wir haben uns danach gedacht, vielleicht wollte er mich mit seiner Tochter verkuppeln.
Oder mich mit seinem Sohn. Denn danach fragt er etwas enttäuscht, wo wir hinwollen, berät sich noch kurz mit seinen Kollegen und wünscht uns dann einfach eine gute Fahrt. Besser hätte die Kontrolle also nicht laufen können.
Die weitere Fahrt ist dann eigentlich nicht mehr so wirklich spannend, zumindest auf jeden Fall nicht so nervenaufreibend wie dieser Zwischenfall. Das Spektakulärste, was uns heute noch begegnet, ist eine Frau am Steuer eines Tuk-Tuks. Das haben wir bisher tatsächlich noch gar nicht gesehen. Als wir dann endlich im Endspurt sind, passiert es uns schon wieder. Als wäre eine Polizeikontrolle nicht genug, winkt uns kurz vor unserem Ziel schon wieder ein Polizist raus.
Der ist aber noch kürzer angebunden als sein Kollege von heute Morgen. Vielleicht hat er irgendwas Spannenderes erwartet, aber er fragt uns nur kurz, wo wir herkommen und lässt uns dann weiterfahren. Führerschein? Fahrzeugpapiere? Nee, danke. Und so fahren wir unsere letzten paar Kilometer, spotten unser erstes wildes Krokodil am Straßenrand, was man hier eben so sieht, und kommen in unserer Unterkunft in Arugam Bay an.
Und die ist leider gar nicht so wie auf den Bildern bei Airbnb. Denn weil teilweise seit 2 Jahren keine Gäste mehr da waren, sind manche Unterkünfte in keinem guten Zustand. Wir bekommen zum Beispiel nur einen halben Schlüssel, die andere Hälfte steckt noch im Schloss. Und weil es noch nicht zu spät ist, beschließen wir, einfach ein anderes Hotel zu suchen. Wir gehen am Strand entlang und finden nach ein bisschen Fragerei ein auf den ersten Blick besseres Zimmer.
Auf den ersten Blick ist hier der springende Punkt, aber dazu später mehr. Wir bringen unser Gepäck ins neue Zimmer, vertreten uns die Beine noch ein bisschen.
Nach so einer langen Fahrt tut der Arsch nämlich ganz schön weh.
Genießen den Abend und gehen früher ins Bett. Denn am nächsten Tag haben wir einen speziellen Ausflug vor uns. Wir sind ganz in der Nähe von einem der größten Nationalparks von Sri Lanka und auf Google Maps haben wir eine Straße entdeckt, die da etwas hineinführt. Genau das Richtige für uns.
Und weil die meisten Tiere Frühaufsteher sind, machen auch wir uns früh auf den Weg. Und der wird ganz schnell sehr steinig und schwer. Naja, steinig nicht, aber sehr löchrig. Denn wir folgen einem Schild, das uns in Richtung des Parkeingangs lotst und hier wird die schön geteerte Straße schnell zu einer Sandpiste. Auf einem Schild steht 15 Kilometer bis zum Park. Kein Problem, denke ich, bevor ich einen Blick auf mein Tacho werfe. Denn wir fahren hier allerhöchstens 20. Das werden die längsten 15 Kilometer unseres Lebens.
In der Tat werden wir ordentlich durchgeschüttelt auf der Straße. Und die fehlende Federung unseres Tuk-Tuks macht das Ganze nicht wirklich erträglicher. Aber die savannenartige Landschaft hier macht die Fahrt spannend. Wir sehen Vögel, Krokodile, Pfauen und in einem Wasserloch in der Ferne auch verdächtig große Tiere. Turns out, es sind nur ziemlich massive Wasserbüffel.
Nach ungefähr einer Stunde für 15 Kilometer kommen wir ohne Elefantensichtung am Parkeingang an. Hier macht uns die Straße jetzt aber endgültig einen Strich durch die Rechnung. Man kommt nur noch mit Jeep weiter. Und weil wir den Weg ja sowieso noch wieder zurückfahren müssen, drehen wir einfach nach einer kurzen Pause um.
Der Rückweg wird leider noch nerviger als der Hinweg, denn das Durchgerüttel und Geschüttel wird irgendwann richtig anstrengend. Es wird immer heißer Und bis auf ein paar Pfaue sehen wir keine spannenden Tiere mehr.
Zumindest nicht, bis wir zurück in unserem Hotel sind. Denn erinnert ihr euch noch an das auf den ersten Blick von eben? Wir kommen nämlich nach dieser strapaziösen Fahrt in unser Zimmer und was liegt da direkt vor unserem Bett? Eine Kakerlake. Super. Über das schimmlige Bad und das nach fauligen Eiern stinkende Wasser aus dem Durchlauferhitzer konnten wir bisher noch hinwegsehen, aber jetzt ist das Maß voll.
Wir sprechen mit den Hotelmitarbeitern und geben Bescheid, dass wir als nächstes morgen früh abreisen werden, einen Tag früher als geplant. Außerdem sagen wir, dass wir die zweite Nacht nicht bezahlen werden. Jetzt bleibt uns nur noch übrig, das Ende dieses Tages abzuwarten und darauf, dass wir dieses Loch hier endlich verlassen können.
Nach einer Nacht mit wenig Schlaf liegt dann am nächsten Morgen eine weitere Kakerlake vor unserem Bett. Wir beladen also so schnell wir können unser Tuk-Tuk und fahren mit quietschenden Reifen davon. Unsere Laune ist am Tiefpunkt angekommen. Und so ist es ja auch normal. Eine solche Reise ist ja nicht immer die schöne heile Welt. Nicht immer so, wie es in den Insta-Stories aussieht. Unser nächstes Ziel heißt Ella, ein kleines Städtchen in den Bergen. Vor uns liegen etwa 1000 Höhenmeter, die wir mit Tuki bewältigen müssen. Und mit den ansteigenden Straßen steigt hoffentlich auch unsere Laune wieder.